Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Grüß Gott, mein Name ist Robert Sonnleitner aus dem Medienbüro der Ordensgemeinschaften. Ich bin heute zu Gast im Stift Lamprecht bei Pater Gerwig Romierer. Er ist Priorer und Leiter der Schule des Daseins. Und das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Was ist die Schule des Daseins und braucht man überhaupt eine Schule des Daseins?
Ja, herzlich willkommen, Herr Sonnleitner, bei uns in St. Lamprecht. Die Schule des Daseins, das ist der Titel für unser Seminar- und Begegnungszentrum. Wir haben das jetzt mittlerweile doch schon wieder vor etlichen Jahren, über 15 Jahren begonnen, aufbauend auf Kursen und Seminaren, die es vorher schon gab, aber damals eben einen größeren Schritt setzen können in unserem Angebot. Und da wollten wir einen Titel und eine Überschrift finden, die auch eine starke Botschaft in sich trägt. Wir sind auf den Titel Schule des Daseins gekommen, im Rückgriff auf die Regel des heiligen Benedikt. Er schreibt dort, dass das Kloster eine Schule für den Dienst vor Gott sein soll. Und wir haben dann das ausgeweitet, weil wir gesagt haben, wir haben natürlich nicht nur religiöse Seminare und nicht jeder, der bei uns ein Seminar macht, will gleich ins Kloster eintreten und sozusagen sein Leben Gott weihen. Und dadurch ist dann die Schule des Daseins, des Seins, des Daseins herausgekommen in dieser Weitung. Wir machen die Erfahrung und waren uns damals eigentlich dessen schon bewusst, dass es das braucht, dass das Menschen gut tut, wenn sie unabhängig jetzt von den negativen Gefühlen, die man vielleicht mit Schule verbindet, sich in das, was Schule meint, hineinbegeben. Und auch da haben wir versucht zu graben. Der Begriff Schule, so belastet er sein mag, hat ursprünglich was sehr Positives gehabt und war weniger ein Ort, ein Haus, ein Gebäude, sondern war eine Zeit. Schole, griechisch, war die Zeit der Muse, wo man frei war von dringenden, notwendigen, zum Überleben wichtigen Arbeiten und Tätigkeiten, sondern wo man freie Zeit hatte, sich mit etwas zu beschäftigen, das drüber hinausgeht, über den täglichen Lebenskampf, sage ich jetzt einmal. Und von daher ist es dann die Zeit geworden und später dann der Ort, wo man sich eben mit den Septem Artes Liberales beschäftigt hat in der Antike, mit den freien Künsten, mit dem Schönen und so weiter. Und Schule bedeutet für uns immer auch der Ort, wo man Erfahrung machen kann, wo man etwas Neues lernen kann, wo man sich entwickeln kann, wo etwas geschehen kann, das einem auf dem Weg des Lebens weiterbringt.
Irgendwo habe ich, auf der Homepage oder so, habe ich gelesen, die Schule des Daseins bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen Hilfestellung. Wie macht sie das?
Wir verstehen den Begriff Schule des Daseins, so wie ich es jetzt erläutert habe, zum einen als Titel und als Bezeichnung für unser Seminarzentrum, aber durchaus auch, und das ist jetzt dann kein strenges Seminar mit Anfang und Ende und fixem Programm, durchaus auch für Zeiten, wo Menschen ins Kloster kommen, die sich zurückziehen wollen, die auftanken wollen, die ein bisschen durchatmen müssen, die eben vielleicht auch ein Problem mit sich herumtragen, wo sie sagen, ich brauche da einen ruhigen Ort, ich brauche eine konzentrierte Atmosphäre, ich brauche Begleitung eventuell auch, das ist sehr individuell, wie das gestaltet wird, wo das Kloster einerseits mit dem Gebäude, unser Haus ist so gestaltet, dass es im Grunde schon der erste geistliche Begleiter ist für einen Menschen, der daherkommt, helfen kann, wo unsere kleine Gemeinschaft, einzelne Mitbrüder von uns vielleicht hilfreich sein können, wenn man zum Gespräch bereit ist, wenn man zuhört, wenn man Fragen stellt, wenn man miteinander eben sich auf diesen Weg begibt, das ein Problem oder eine Herausforderung zu bedenken, kann aber natürlich auch eines unserer Seminare sein. Da gibt es ja durchaus auch welche, denk jetzt zum Beispiel an das Seminar »Wenn Stille schreit«, wo man eine Woche lang oder einige Tage lang zumindest ganz in Schweigen geht, sehr bewusst, und wo dann das, was innen da ist, natürlich sehr laut wird, und gut begleitet werden muss in täglichen Einzelgesprächen. Schwierige Lebenslage heißt jetzt nicht immer nur, dass man ganz am Rand schon ist in einer prekären Situation, sondern durchaus auch vielleicht andere Fragestellungen da hat, die, das kann den Sinn des Lebens betreffen, das kann Tätigkeiten betreffen, Beziehungen und so weiter, zu bewältigen hat. Und es heißt auch, ganz konkret, wenn jemand jetzt finanziell zum Beispiel in einer schweren Situation ist, dann soll das nicht der Hindernisgrund sein, dass der das eine oder andere Seminar bei uns macht. Dann gibt es da Ermäßigung bis hin, dass der kostenlos auch teilnimmt.
Das heißt, es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern es ist auch seelsorgerische Tätigkeit damit verbunden.
Genau, ja. Das Leben, das Sein, das Dasein ist ja komplex. Der Mensch ist eine Ganzheit, wo alles dazugehört, wo natürlich der Intellekt dazugehört, wo auch handwerkliche Fähigkeiten, die ja auch in dem einen oder anderen Seminar drinnen dazugehören, wo aber ganz klar die Psyche und die Seele dazugehören und die ja auch nicht statisch und starr sind, sondern auch sich entwickeln können und sollen.
Wie schaut das Zielpublikum aus?
Zielgruppe ist jetzt schwer zu sagen, weil wir grundsätzlich einmal sagen, wer kommt, ist da und wer das in Anspruch nehmen will, ist willkommen. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, marketingtechnisch jetzt so ganz fokussiert auf einzelne Zielgruppen hin uns auszurichten, sondern wir versuchen halt die Kanäle, die sich uns bieten, in den verschiedenen Plattformen, die es gibt, von der Erwachsenenbildung ausgehend bis hin zu Klösterreich zum Beispiel oder eben auch die neuen Medien, die man hat, zu bespielen und dort zu schauen, dass uns Menschen entdecken. Vieles passiert auch durch Mundpropaganda, wo jemand einmal da war und es jemandem weitererzählt. Also da ist die Aufstellung sehr breit. Und ich würde sagen, wir sind da, soweit ich das von anderen Seminarzentren und Bildungshäusern weiß, durchaus im üblichen Schnitt, dass wir, Bildung ist weiblich, stark frauenlastig sind, von denen, die zu uns kommen und teilnehmen an einem oder anderen Seminar. Aber dass wir durchaus auch die Erfahrung machen, dass es jetzt mit Schwerpunkt natürlich, könnte man sagen, 50 plus auch ist, wenn man so die Besucherinnen und Besucher anschaut, aber durchaus auch sehr junge Teilnehmerinnen dort und da hat, bis hin, dass das natürlich auch noch über 80-jährige, rüstige Pensionisten gerne in Anspruch nehmen, die meditative Wanderwoche auch, also wo man durchaus auch körperlich sich ein bisschen betätigt noch und andere.
Ich habe ja auch gesehen, dass das Programm relativ breit ist von der Schule des Sasanas. Das reicht ja von eben, wenn Stille schreit, bis hin zu Ikonenmalerei.
Wir haben einen starken Schwerpunkt natürlich im geistlichen Bereich, weil wir bemerkt haben im Laufe der Jahre, dass jene Angebote, die mit dem klösterlichen Leben eine gewisse Verschränkung haben, am stärksten auch nachgefragt werden. Das ist wahrscheinlich von selbst sich verstehend, wenn jemand ins Kloster geht, dass er sagt, ich will auch etwas vom Leben, das da stattfindet, spüren. Ich brauche nicht nur den schönen Seminarraum und die Verpflegung und ein bisschen ein Umfeld dazu, sondern bewusst auch eben das Leben, das hier stattfindet. Und insofern haben wir einen starken geistlichen Schwerpunkt bei unseren so 30 bis 40 Angeboten, die wir machen im Programmheft, aber natürlich auch einen kreativen Anteil dort und da stärker akzentuiert dabei, auch mit Ikonenmalen ist ja schon auch was sehr Geistliches, aber auch mit der Sommermalwoche zum Beispiel oder mit einer Schreibwerkstatt, also wo es dann schon mehr in diesen Bereich hineingeht. Und auch das eine oder andere Angebot, weil Sie das angesprochen haben, für Führungskräfte, für Leute, die in irgendeiner Art Verantwortung tragen, im wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereich, die diesen Rückzug durchaus auch schätzen und da einmal ein Stück durchatmen können. Und was wir über unser Angebot an Seminaren, das wir selber machen, hinaus natürlich noch spüren, ist, dass wir nachgefragt werden schon als Ort, der Möglichkeiten, der Raum bietet für Lehrgänge, für Klausurtagungen, für Veranstaltungen von Institutionen, von Vereinen, kirchlicherseits, aber auch durchaus auch außerkirchlicherseits, die uns nutzen und wo es dann meistens auch sehr schöne Begegnungen gibt, weil die natürlich auch merken, dass da was anderes noch lebt, nämlich eine kleine klösterliche Gemeinschaft, dass das ein Haus ist, das in einem bestimmten Geist erbaut wurde und auch von einem bestimmten Geist noch immer ein Stück durchweht wird.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, dass die Basis ist benediktinische Spiritualität.
Ja, ganz sicher. Dieser benediktinische Leitsatz, ora et labora et lege, bete und arbeite und lies, findet sich auch immer wieder in unseren Programmen drinnen, manchmal direkter spürbar, manchmal vielleicht hintergründiger bemerkbar. Ich denke, das ist diese Benediktus-Regel hat natürlich einige ganz starke Akzente für das klösterliche Leben als Gemeinschaft innerhalb von Klostermauern. Aber sie beinhaltet auch ganz viel, wo Menschen, die außerhalb von Klostermauern, in Familie, allein, wie auch immer, ihr Leben gestalten, was davon haben können und was herausnehmen können. Und wenn man jetzt nur diesen Slogan, der ja so nicht in der Regel steht, aber die Regel versucht zusammenzufassen, hernimmt, dann sind das im Grunde drei Dimensionen des Lebens, die jeden betreffen. Die eine Dimension der Arbeit, wenn man so will, horizontal, unser Dasein auf dieser Welt, mit beiden Beinen gut dazustehen, eingebunden zu sein in menschliche Gemeinschaft, Zusammenarbeit und so weiter. Die zweite Dimension, das Ora, das Offensein auf Gott hin, auf oben, auf etwas, was über einem ist, um es noch ein bisschen freier zu formulieren und nicht eng religiös gleich zu deuten, wird auch jeder, der ein bisschen Gespür hat im spirituellen Bereich, merken, da gibt's was und ich bin ein Teil davon und ich kann mich da nach oben öffnen. Etwas ist über mir und mit dem Lege, mit dem benediktinischen Lege, das natürlich das Lesen der Heiligen Schrift meint, wäre das eine Dimension nach innen, wo es in der Bibel natürlich vor allem darum geht, die Geschichte Gottes mit den Menschen zu zeigen und die frohe Botschaft zu verkünden und zu schauen, was ist da in mir so angelegt, was da lebendig werden könnte. Und mit diesen drei Dimensionen ist natürlich eine benediktinische Grundhaltung gegeben, die wirklich gut auf der Erde verwurzelt ist, aber auch für den Himmel hin offen ist. Und die Innerlichkeit, die Seele des Menschen, wenn man so will, das eigene Herz, das Zentrum, auch stark berücksichtigt.
Weil Sie gesagt haben, mit dem Boden verwurzelt, das ist jetzt die Frage fast ein bisschen ein Sidestep. Mir kommt vor, dass gerade benediktinische Klöster sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit machen.
Also das Thema Nachhaltigkeit ist, denke ich, nicht von ungefähr bei Benediktinern gut aufgehoben. Es hat immer alles mehrere Seiten. Also dieses stark an einem Ort gebunden sein. Wir haben ja das Versprechen der Beständigkeit, das in erster Linie klarerweise ein geistliches Versprechen ist. Also in einer Lebenshaltung, in einer Spiritualität zu bleiben ein Leben lang. Aber bei uns natürlich auch sehr ortsgebunden ist. Und wenn man dann über Jahrhunderte an einem Ort oder in einer Region so verankert und verwurzelt ist, dann ist nachhaltiges Denken ja nicht etwas, was oben drauf kommt, sondern was von innen heraus selbstverständlich schon da ist. Wenn man nur unsere Kulturlandschaft da auch anschaut, rund um St. Lambrecht oder auch um andere Klöster, wie sehr da das Kloster prägend war durch Anlage von Deichen und Seen zum Beispiel oder durch das schon auch Bewahren von gewissen naturräumlichen Gegebenheiten, wo nicht alles gleich schnell und verändert wird und verkauft wird, wenn es gerade passt und wieder zurückgekauft wird. Das ist von daher sehr verständlich und heute natürlich mit Herausforderungen gegeben, wo man im Energiebereich und auch im Wohnbereich und in vielen anderen Bereichen des Wirtschaftens, speziell auch aber der Lebensform auch gefordert sind und versuchen, was zu tun.
In Lambrecht ist mir vor allem der Garten aufgefallen. Und der ist ja, soweit ich mich erinnern kann, gegründet worden, auch als Hilfeleistung für Langzeitarbeitslose. Wird sich das jetzt weiterentwickeln, weil ich vor kurzem gelesen habe, dass das mittlerweile ein Verein übernommen hat?
Bei uns ist der Garten sicher so ein Bereich, der mehrere Aspekte integriert. Das ist einerseits, und da ist die Erinnerung schon richtig, nicht? Der soziale Aspekt sehr stark. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, die Gründung eines sozialen Beschäftigungsprojekts, das in diesem Garten eine Arbeitsstätte hat. Es war ein Barockgarten, von der barocken Gestaltung war aber nichts mehr da, Anfang der 2000er Jahre. Und man hat dann versucht, mit Menschen, Langzeitarbeitslosen, die aus anderen Gründen aus dem Arbeitsprozess rausgefallen sind und hier wieder Fuß fassen sollen, ein Projekt aufzubauen. Das hat der Verein Domenico dann die ersten 10, 12 Jahre geführt, natürlich mit den entsprechenden Fördermitteln aus dem Sozialtöpfen. Und mittlerweile ist die Caritas Träger des sozialen Beschäftigungsprojektes in Kooperation mit dem Verein Domenico, der immer noch mithilft und versucht, durch Benefizaktionen und verschiedene andere Dinge eben auch das mitzufinanzieren. Wird ja nicht leichter, auch in Zeiten wie diesen. Und mit dem Stift und mit der Marktgemeinde auch im Hintergrund, die da halt auch mithelfen. Und da eben auch die Schöpfungsverantwortung stark auch spürbar zu machen in diesem gar nicht so kleinen, 3,5 Hektar großen Bereich, aber aufs Ganze gesehen dann doch kleinen, konzentrierten Bereich, wo man exemplarisch dann doch einiges zeigen kann und versucht auch umzugehen damit, dass man aus der Natur heraus, aus der Schöpfung etwas erzeugt, was uns Menschen gut tut. Das sind dann konkret bei Domenico Säfte, Tees, Kräutersalze, Blütenzucker, alles, was man halt so aus dem Gartenbereich, speziell aus dem Kräuterbereich herausbringt.
Was macht für Sie persönlich das Stift Lamprecht so einzigartig?
Die Einzigartigkeit ist immer schwierig. Also wenn man in ein Kloster eintritt, kann man sich das ja aussuchen, vorausgesetzt die Gemeinschaft nimmt einen dann auch auf. Bei mir ist es insofern vielleicht speziell, weil ich ja ein gebürtiger St. Lambrechter bin, also da auch aufgewachsen bin und das Haus so als Ministrant und Jugendlicher auch schon kennengelernt habe, aber dann auch sehr bewusst längere Zeit gebraucht habe, um zu entscheiden, doch hier einzutreten. Also man könnte sagen, es ist eine erste Liebe, die dann halt verfestigt worden ist und wo man dann, Gott sei Dank, wo ich sagen kann, dass es nach bald 30 Jahren immer noch so ist, dass ich das Gefühl habe, es passt und ich gehöre daher. Aber was das Spezielle vielleicht ist, und das kann ich gar nicht nur aus eigenem sagen, sondern auch durchaus auch bestätigt von Gästen, die immer wieder hierher kommen, ist so die Verbindung von einer sehr prägenden, kraftvollen, Weite und Klarheit schenkenden barocken Architektur mit starken gotischen Elementen auch, also was sehr Kraftvolles, in dem wenig verspielt, weil die Barockzeit, die frühe Barockzeit bei uns da prägend war und nicht das Hochbarock oder das Rokoko, mit einer starken Verknüpfung hin zur Natur. Mhm. Also wenn man bei uns in den Stiftshof geht, hat man rechts die strenge frühbarocke oder Spätrenaissance-Fassade, wie man es dann will, und links auch eine Steinmauer, aber die geht schon sehr stark über in Sträucher und Wiesen und dann auf den Schlosshügel hinauf, wo alte Bäume stehen. Also diese Verschränkung ist bei uns sehr stark und eben diese, würde ich sagen, wirklich Klarheit, Nüchternheit vielleicht in manchen auch des Hauses bei aller Pracht, die natürlich die Barockzeit da hereingelegt hat im 17. Jahrhundert, aber dann doch auch etwas sehr Weitegebendes und Freiheit Schenkendes hat, weil nicht allzu viel verschnörkelt ist.
Das ist eine Frage, die ich eigentlich allen Interviewpartnern stelle. Das Motto der nächsten Jahre der Ordensgemeinschaften Österreich wird sein, präsent, relevant, wirksam. Wie interpretieren Sie selbst für sich dieses Motto? Beziehungsweise glauben Sie, dass auch Ordensgemeinschaften in Zukunft präsent, relevant und wirksam sein werden?
Einerseits ist das sicher eine starke Hoffnung, aber wenn man jetzt einmal vom Zweckoptimismus, der möglicherweise da auch mitschwingt, absieht, bin ich überzeugt, dass das so sein wird. Ob das jetzt für alle heute existierenden Ordensgemeinschaften und Niederlassungen konkret gelten wird, kann man natürlich nicht sagen oder das wird auch nicht so sein. Da hat es ja immer Veränderungen gegeben. Aber gerade wenn wir so in die Geschichte unserer mehrere Jahrhunderte alten Institutionen zurückschauen, hat es viele Höhen und Tiefen gegeben, wo die Gemeinschaft dann oft nur mehr zu viert oder zu fünft war. Wir sind aktuell 12, wo wir aber auch schon 120 gewesen sind. Und aus dem heraus ist eine gewisse Gelassenheit da, im Hinblick auf den Nachwuchs. die aber nicht Sorglosigkeit bedeutet. Man sagt, ja, es wird schon irgendwie weitergehen, sondern schon beschäftigt uns schon, wie können wir unser Leben so gestalten, dass das für den einen oder anderen auch interessant ist, da einzusteigen und dazuzukommen und das mitzutragen. Präsenz ist bei unseren Klöstern sicher sehr stark auch durch Gebäude und durch äußere Formen gegeben, aber immer mit dem Zusatz, dass drinnen eine kleine Lebendigkeit zumindest sein muss. Also es gibt natürlich in Österreich ganz viele aufgelassene Klöster, die auch noch was repräsentieren von dem, was an Spiritualität in diesen Häusern lange Zeit sehr lebendig war und immer noch ein Stück mitschwingt. Aber es macht doch einen Unterschied, ob es eine, wenn auch sehr kleine Gemeinschaft gibt, die da täglich viermal zum Gebet zusammenkommt und auch offen ist, natürlich an dem teilzunehmen. Die Relevanz ist eine schwierige Frage, aber Relevanz, glaube ich, hängt nicht immer nur mit Größe und den großartigen finanziellen oder sonstigen Möglichkeiten zusammen etwas zu tun, sondern da muss man halt schauen, wie man als kleine Gemeinschaft auch punktuell dort und da Akzente setzen kann, im Hinweis nicht auf sich selber, sondern auf die wichtigen Themen, die im Evangelium stehen oder die für unser Leben heute Bedeutung haben. Und aus dem heraus gibt sich dann eine gewisse Wirksamkeit, so hofft man zumindest, in das eine oder andere, wo es jetzt auch wieder nicht darum geht, dass man das mit großen Leistungsnachweisen dann belegen kann, sondern wo die Wirksamkeit oft im Sinne des Wachsens, des langsamen Reifens eben da ist, wo etwas angestoßen wird und man vielleicht erst nach Jahren oder Jahrzehnten merkt, aha, da hat irgendwas Wurzeln geschlagen und ist ein Pflänzchen, das am Anfang klein war, dann doch zu etwas herangewachsen. Und das auch immer in Verbindung mit vielen, vielen Menschen. Das darf man nie vergessen beim Kloster. Da geht es ja nicht nur um die kleine Zahl der Mönche oder Nonnen oder Schwestern oder Geistlichen, die das aufrechterhalten, war auch immer so durch die Jahrhunderte, sondern das war der Versuch, um die Mitte, die immer Gott ist, herum als kleine Gemeinschaft lebendig zu sein, aber ganz viele mit einzubeziehen. Und das, wir haben es vor kurzem einmal so grob zusammengerechnet, was jetzt der Stift St. Lambrecht mit Maria Zell als zweiten großen Schwerpunkt als geistliche Gemeinschaft hat, als Mitarbeiter, die bei uns angestellt sind, dann in einem weiteren Kreis mit Vereinen, so wie der Domenico im Stiftsgarten oder Verein der Freunde des Stiftes, Kuratorium Maria Zell, wo auch Menschen tätig sind, Wärmeliefergemeinschaft, das Nachhaltigkeitsprojekt, wo wir hauptbeteiligt auch sind, bis hin zu den Pfarren, in denen wir wirken, Schule des Daseins natürlich auch, die Wallfahrt, wo viele Ehrenamtliche auch das mittragen, wofür wir verantwortlich sind. Und da waren wir dann schnell einmal bei 300 Menschen, die dieses große Anliegen mittragen.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Gerne, danke fürs Kommen.
Und
jetzt werden wir noch ein bisschen still sein und die Fliege da aufnehmen.
Gell? Die gehört dazu.
So unsere Atmosphäre.